Rogatz Kompakt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage. Wir sind deswegen heute einen Tag verspätet hier. Gestern einfach noch das Wetter genossen haben und ja, den Fußball haben wir auch mal Fußball sein lassen. Das schadet ja manchmal auch nicht. Derweil die Partie beim HSV, das 1:1 des FCA in Hamburg, im Hamburger Volksparkstadion, natürlich was ist, was man schon aus unterschiedlicher Perspektive besprechen kann. Und ja, das wollen wir jetzt hiermit einmal tun. So, der FCA ist angereist nach Hamburg mit einer Serie von Niederlagen im Gepäck, gerade gegen ja, Gegner, wo man vielleicht im Moment auch nicht auf Augenhöhe ist. Stuttgart in einer sehr guten Phase, den FCA zuletzt auseinandergenommen, dann doch recht deprimierend. Dortmund hat klar die Grenzen aufgezeigt, so das und davor gegen Leipzig hätte man zwar was mitnehmen können, rein vom Spielverlauf her, hatte aber nicht das nötige Matchglück und entsprechend ist man jetzt schon aus einer Phase gekommen, wo man entsprechend nicht die Erfolgserlebnisse im Gepäck hatte, vielleicht auch nicht mehr das Selbstvertrauen im Moment hat nach diesem starken Februar und jetzt wieder auf der Suche ist nach einem positiven Erlebnis und nach einem positiven Ergebnis auch. So, da ist es natürlich umso bitterer, wenn du in diese Partie gehst, nicht mit Bestbesetzung, das kann man vielleicht auch an der Stelle mal ganz klar so sagen. Da hat es vor der Partie dann ja entsprechende Ausfälle im defensiven Mittelfeld gegeben, die der FCA zu verkraften hatte. Christian Jakic war gar nicht im Kader, weil er angeschlagen passen musste. Hanua Masengo musste am Morgen des Spiels dann sich entsprechend aus der Startelf abmelden, war da eigentlich eingeplant wie fast schon immer, kann man sagen. Der spielt ja eine überragende Saison quasi jetzt dieses Jahr in seinem ersten Jahr in Augsburg da im Zentrum und entsprechend musste Manuel Baum da puzzeln. Elvis Rexbitschei blieb auch nur die Bank. Dann so ein bisschen, ja, hab ich jetzt, und ich muss dazu sagen, ich war jetzt, hab das jetzt nicht eng verfolgt, die Tage, aber hab ich jetzt nicht so genau verstanden. Da wird ja auch gemunkelt, dass die Wege auseinandergehen im Sommer. Weiß ich jetzt nicht so genau, warum das der Fall war. Und entsprechend saß da auf den ja defensiveren Positionen dann so aus, dass das, ja, das Allzweckwerkzeug Robin Fellhauer in die Mitte rutschte und Marius Wolf auf rechts auf der Schiene mal wieder einen Startelf-Einsatz bekam, als auch Fabian Rieder das jetzt schon zum zweiten Male tun durfte, dass er da zurückgezogen zum Einsatz kam. So, das ist insofern nicht die ja, Bestbesetzung, weil Fellhauer dann mit Sicherheit auf der Schiene fehlt. Wolf nicht die Saison da spielt, wo er an Fellhauer vorbeikäme, gerade defensiv dann nicht so stabil. Beide jetzt nicht hochklassig Bundesliga, aber Fellhauer ja mit einem ja auch überragenden ersten Bundesliga-Jahr nach seinem Wechsel nach Augsburg. Also an sich ja eine super Überraschung und eben auch so flexibel einsetzbar, dass es jetzt für ihn geboten war, da in die Mitte zu rutschen. Aber dann schon klar, dass da diese rechte Seite die ist, die da vielleicht dann entsprechend schwächer ist. Auch interessant, dass Rieder dann schon wieder zurückgezogen spielen durfte. Ich glaube, es ist ja vielleicht für Fabian Rieder auch eine Entwicklung, das Spiel mehr vor sich zu haben. Und er hat auf jeden Fall die Qualitäten, dass er da im Zentrum auch so Richtung Sechser, Achter, dass er da ja, seine Rolle findet. Vielleicht ist es auch mit seinen spielerischen Qualitäten und mit seiner Dynamik nach vorn etwas, was dann mehr so seine Position wird. Da kommt natürlich, wenn man das aus Augsburger Historie heraus betrachtet, immer sofort ein Spieler in den Sinn, der auch offensiv außen gekommen ist und irgendwann Markus Weinziel, was damals dann ihn dann entsprechend zurückgezogener eingesetzt hat. Und das ist Daniel Bayer. Grüße an der Stelle. Also der Vergleich ist dann ein sehr hoher. So gut ist Fabian Rieder mit Sicherheit noch nicht in der Zentrumsposition, aber diese Entwicklung, die kann natürlich eine sein, die da extrem interessant ist, weil spielintelligente Zentrumsspieler mit einer gewissen mit einer gewissen Dynamik, ja, die antizipieren können und die Spielverständnis haben, die können da eine sehr lange Karriere vor sich haben. Offensiv auf den Außen brauchst du immer, bis auf deine Schnelligkeit angewiesen. Ihr Rieder jetzt vielleicht nicht der da quasi 100% der Schnellste ist, mit Sicherheit ein Spieler, der eine gewisse Grunddynamik mitbringt. Aber vielleicht passt es sogar besser. Also ich finde das, und wir werden das sehen, was sich da tut, aber ich finde diese Rolle für ihn gar nicht uninteressant. So lassen wir das mal, packen wir das mal so dahin. Und dann sind da natürlich noch andere Wechsel in der Startelf passiert, also Gregoritsch für Ribeiro reingerutscht. Ja, da geht, glaube ich, liegt der Gedanke zugrunde, dass Gregoritsch für die Partie besser gepasst hat, also für dieses Matchup mit dem HSV. Man wollte da relativ schnell in die Vertikale kommen. Gregoritsch, glaube ich, als Wandspieler nutzen. Das hat insofern auch gut geklappt in der ersten Halbzeit, dass man da diese vertikalen Umschalter gefunden hat, und dass man schon gesehen hat, dass da irgendwie ein Plan offensiv da war, der auch, ja, Hand und Fuß hatte, soweit sichtbar. Und der letzte interessante Wechsel, also für mich interessant, also an der Stelle war, dass Noki Banks auf der Bank gelandet ist und Arthur Chaves hier auf der rechten Innenverteidigerposition ran durfte. Weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, ja, Chaves hatte dann das Tor. Abstauber, muss man auch sagen, also das hat er gemacht. Cool. Ich fand Noki Banks eigentlich sehr stark und verstehe da nicht genau, warum es da jetzt zu diesem Wechsel kam. Ja, wenn ich mir dann dazu angucke, wie teilweise unsicher Kevin Schlotterbeck da agiert hat, auch mit diesem hohen Rückpass auf, es war doch Schlotterbeck, ich glaube schon, mit diesem hohen Rückpass auf Finn Dahmen, den der dann quasi mit der Brust an die Latte gelenkt hat, also spektakuläre Szene und Atemnotmoment für alle FCA-Fans. Also insgesamt, ja, Kevin Schlotterbeck nicht bei 100% Form im Moment aus meiner Sicht. Ja, habe ich das da jetzt, also habe ich diese Rotation in der Dreierkette, dann, ja, weiß ich nicht. Also da vielleicht bringt Stabilität ja dann auch was und gerade mit diesen Wechseln auf der Sechserposition, ja, könnte das ja was bringen. Jannik Keitel anscheinend immer noch nicht so weit, auch nicht im Kader. Also man sieht schon, der FCA da vor dem HSV-Spiel und man sollte eigentlich denken, erholt aus der Länderspielpause raus, schon mit einem Personalpuzzle. Die Mannschaft von Manuel Baum dann klar ersichtlichen Plan. Und an sich läuft diese Partie auch 1A für den FCA. Man macht das 1-0, geht dann, ja, zwar nicht durch eine von diesen Umschaltsituationen in Führung. geht dann aber 1-0 in Führung, hat auch Strafraumsituationen, hat wirklich genügend Situationen rund um die um den gegnerischen 16er. Also wenn man sich die XG-Werte anguckt, also ich weiß nicht, verrückt 2,48 oder so XG bei kicker.de. Also da musst du eigentlich mindestens zwei, wenn nicht drei Tore mitmachen. Also die XG unterschätzen ja die Tore eigentlich eher so. Also da jetzt klar nicht die Tore dann gemacht, also die Zielstrebigkeit in Richtung Tor wieder, ja, und beziehungsweise das nötige Glück dann auch, also Gregoritsch dann im späteren Spielverlauf ja auch an Innenpfosten. Dann kassierst du vom HSV so ein, ja, sehenswertes Ding, was aber auch jetzt kein 100% Abschluss ist, den er jetzt jeden Tag macht, so, weil aber auch du zwar offensiv vieles richtig machst, weil du auch grundsätzlich eigentlich einen guten Ansatz für die Partie hast, aber in zwei Phasen der Partie dann die Kontrolle verlierst und die übelste ist halt zum Ende hin. Ne? Das kann man, glaube ich, auch einmal sagen, weil der HSV sich ja an sich, also ich meine vom Spielablauf, hast du eine recht gute erste Hälfte, gehst du 1-0 in Führung, gehst du so in die Kabine, über die Gregoritsch-Aitekin-Szene, sprechen wir gleich noch, und Aitekin als in seiner Position als Schiedsrichter vielleicht grundsätzlich, weil da schon viel Interessantes quasi in diesem Spiel dann auch insgesamt so steckt. So das. Kommst du aus der Halbzeit raus? Hamburg schon mit ordentlich Druck. Fängst dir das 1-1, dann kassiert Hamburg die rote Karte, so soweit alles berechtigt. Und dann musst du ja annehmen, dass eine Elf des FCA kompetent genug ist, diese Überzahl für sich zu nutzen. Und das gelingt halt in den letzten 15, 20 Minuten inklusive Nachspielzeit dann überhaupt nicht mehr. Also der FCA gibt hinten raus quasi diese Partie aus der Hand, lädt eigentlich 10 Hamburger ein, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und ja, also von diesem Gregoritsch-Pfostentreffer, 73., 74., so um den Dreh, bis zum Ende hin, ja, musst du dir eigentlich dann, am Ende musst du sagen, puh, durchatmen, weißt du nicht genau, was da so am Ende raus noch passiert ist. Es bringt mich aber zu einem Punkt. Ja, also von außen kannst du vielleicht einwirken, also die Einwirkung von außen, die war halt nicht gut, ne? Also Masengo war angeschlagen, konnte an dem Tag da nicht viel. Du bringst ihn da nochmal für 10 Minuten, das bringt halt einfach nichts, verpufft total. Also dieses Mittel, da über die Einwechslungen zu kommen, dann zweimal in der 80. Minute, das war halt nix, ne? Das kann man, glaube ich, einmal so sagen. Und entsprechend ist dann dieses Unentschieden, dieses 1-1 so auch in Ordnung. Ja? Also Chapeau an den HSV, dass er da nicht aufgesteckt hat und dass er da dann dabei blieb in dieser Partie und das versucht hat zu drehen. Da war dann eine Szene dabei. Jetzt kommen wir zum Schiedsrichter. Also das war halt schlecht. So, es war definitiv ein Fehler von Dennis Aitekin. Das war die Elfmeterentscheidung. Also er hat ja erstmal Elfmeter gegeben nach angelegten Arm von Cesiger. Den hat der VAR zurückgenommen. Und ich verstehe es nicht, wie du dem Hamburger Spieler da an der Stelle nicht zumindest gelb irgendwie für Reklamieren geben kannst oder was auch immer. Also das, so wie die Hamburger da reklamiert haben, bei einer Szene, die eindeutig kein Elfmeter sein sollte, die klar, ja, klar kein Elfmeter war. Also A, erstmal den zu pfeifen. Warum? So, er hat es eigentlich selber, hat er gesagt, es ist keiner. Dann kam der Linienrichter wohl, also so habe ich es wahrgenommen. Und dann hat er vom VAR den Hinweis bekommen, ja, guck's dir doch noch mal bitte an. Ja, also erstmal qualitativ nicht die Entscheidung in erster Instanz. Die HSV-Reklamationen, ne, würdelos. So. Unsportlich, finde ich, so in die, also wird dem nicht gerecht, so wie sich dieser Verein, glaube ich, auch präsentieren will. Da ist viel dabei gewesen von Glatzel auch und so in insgesamt Zweikampfführung und wie leicht der zu Boden geht, ganz grundsätzlich, wo ich mir denke, also das würde ich von meiner Elf nicht so sehen wollen. Und im Sinne des Fair Plays schwierig. Also der HSV da, also spätestens mit den Reklamationen dann drüber. So. Was hat mir an der Szene gut gefallen? Und das sollte sich so einbürgern. Aytekin ist sehr schnell zum Bildschirm raus. Sehr schnell. So, er hat selber gesagt, ist nicht. Dann hat der Linienrichter gesagt, hier doch. Hat er den Elfmeter gepfiffen. Dann hat er ein Signal bekommen und der war also gefühlt aus meiner Perspektive extrem schnell am Bildschirm. Hat dann den Elfmeter wieder abgeblasen und die Sache war gut. Und dieses extrem schnelle zu erkennen, ja, ist eine spielentscheidende Situation. Ja, ich gucke es mir jetzt einfach nochmal selber an. Ich gehe jetzt zum Bildschirm. So, das war entscheidungsstark und es hat mir sehr gut gefallen und das sollte so den Schiedsrichtern grundlegend näher gebracht werden, dass sie diesen Weg zum Bildschirm, dass sie den einfach schnell finden. Also dass das was ist, was ja, was dann da definitiv ja, positiv ist. So, das. Also da nehmen wir das doch mal so mit. So in dieser, jetzt habe ich schon gesagt, der HSV sowieso schon selber Fouls ziehen und keine Ahnung, die Elfmetersituation war dann später, aber definitiv auch heiße Atmosphäre auswärts in Hamburg, hat sich dann Michael Gregoritsch hervorgetan. So, inwieweit er dafür selber was kann, darüber lässt sich dann streiten, weil es gab Freistoß kurz vor der Halbzeit in der Nachspielzeit an sich. Ich weiß nicht, was Krieger da rund um den 16er gedacht hat. Auf jeden Fall hält er den Ball zu lang, muss entweder den Abschluss suchen oder den Ball abspielen. Am Ende legt er sich über seine eigenen Beine und gut, Foul war es dann keins. Und Aytekin hat aber trotzdem Freistoß gepfiffen, also auch wieder sich falsch entschieden. Gibt dann Behandlungspause und ja, Aytekin unterhält sich nochmal mit Gregoritsch, fragt ihn, was war da eigentlich jetzt? Dann sagt ihm Gregoritsch, wie es war. Und Aytekin nimmt den Freistoß zurück. So. Ja, war aus meiner Sicht eindeutig kein Foul. Also kann man auch so sagen. Also es war eindeutig kein Foul. Manuel Baum hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel kritisiert, dass der Schiedsrichter überhaupt den Spieler fragt, weil er den Spieler ja unter Druck setzt. Ist die Frage, wenn Gregoritsch es nicht zugibt, ob das überhaupt publik wird, dass Aytekin ihn gefragt hat. Also wenn das so ist, dann ist natürlich, also dann hast du mit dem Beweis der Fernsehbilder natürlich eine offensichtliche Lüge. Gregoritsch weiß nicht, ob es dann publik wird und wie die Szene im Nachgang diskutiert wird. Und er macht aus meiner Sicht das einzige Richtige. Er gibt zu, wie die Szene sich abgespielt hat. Beurteilen muss es der Schiedsrichter. Das sagt auch Manuel Baum dann nach dem Spiel ganz klar. Aber Aytekins falsche Entscheidung hat natürlich Gregoritsch dann in die Bredouille gebracht. Es ist auch keine VAR-Situation. Und entsprechend hast du da natürlich ein Thema. So. Grundsätzlich ist das ja alles in Ordnung. Also ich gehe da auch nicht so weit wie Manuel Baum, dass ich sage, Schiedsrichter sollten Spieler nie fragen. Also es gibt aus meiner Sicht Situationen, da kann ein Schiedsrichter schon mal einen Spieler fragen. Das sind durch den VAR mittlerweile weniger. Also so Situationen wie die von Aaron Hunt, gepfiffen von Manuel Gräfe, wo der dann sagt, es ist kein Elfmeter, Fair Play Prize irgendwann bekommen hat, die wird es ja heutzutage hoffentlich nicht mehr geben, weil du den VAR hast, der Schiedsrichter sich das nochmal angucken kann und dadurch die Entscheidung hoffentlich sowieso zurücknimmt. Grundsätzliche Kritik am VAR könnt ihr in vielen Folgen hier nachhören. Es ist also wahrscheinlich doch nicht, aber dann hat es halt der VAR verkackt, ne? Also so. Ich glaube immer noch, dass Fair Play was ist, was zumindest in meiner persönlichen Meinung über dem Spiel steht. Also im Zweifel ist Fair Play wichtiger als das Ergebnis. So. Das hat was mit der Integrität von Fußball zu tun. Das hat was damit zu tun, wie ich den Sport an sich sehe, wie ich auch ja Wettaffären sehe und wie auch immer. Und das setzt natürlich eine grundsätzliche Integrität der Protagonisten, also auch in dem Falle der Spieler voraus. So. Und da muss ein Schiedsrichter das nötige Fingerspitzengefühl haben, mit wem er es da zu tun hat. Und wenn dann Dennis Aitekin einen erfahrenen Bundesliga-Profi mit vielen, vielen Jahren Erfahrung wie Michael Gregoritsch nochmal anspricht, und ihn fragt, so wie er die Szene denn da so sieht, dann finde ich das im Sinne aller, im Sinne des Sports. Er packt da nicht einen 17-jährigen Jüngling in die Zwickmühle, sondern er packt einen erfahrenen Profi in eine Situation, mit der er umgehen kann. Gregal hat es genau richtig gemacht, genau richtig reagiert und deswegen, ich will das gar nicht herabspielen. Aitekin ist ein super Kommunikator, und ich würde daraus keine Grundregel machen, dass irgendwie Schiedsrichter immer Spieler fragen müssten, aber ein sehr guter Schiedsrichter wie Dennis Aitekin abseits Fehlentscheidungen in Einzelsituationen, die jedem Schiedsrichter passieren, kann dann hier im Sinne des Spiels, zum Wohle des Spiels, so eine Ansprache vornehmen. Kann man so sagen, ist von beiden dann sehr gut gehandhabt und jegliches Lob verdient. Ich würde das sogar grundsätzlich sehen, dass also der Schiedsrichter so ein integrativer Kommunikator sein sollte und B, natürlich die Spieler eine Verantwortung haben. Also diese ganz grundsätzliche Aussage von Manuel Baum auf der Pressekonferenz danach, dass es die Schiedsrichter immer entscheiden müssen, nee, es ist ein integratives Miteinander, was da passieren soll. Und die Spieler haben eine Rolle, dieses integrative Miteinander, voranzubringen und zu verbessern und dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Diese Rolle hat Michael Gregoritsch in bester Manier, auch als Botschafter des FCA, übernommen. Und ich finde es schade, dass das nicht von Manuel Baum betont wurde. Die Gefahr, dass der Spieler zu viel gefragt würden, die sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, da muss man auch nicht grundsätzlich darauf einwirken, dass dem nicht so ist. Dass sich ein Trainer vor seine Spieler stellt, vollkommen klar, kann ich mit leben. Derweil ein Spieler in der Bundesliga eben eine gewisse Grundverantwortung mit sich bringt, die er auch ausleben soll, Schrägstrich muss aus meiner Sicht. Das ist auch das, wo wir ja insgesamt in der Gesellschaft, wo wir Zivilcourage anmahnen, wo wir es anmahnen, dass jemand für andere auch eintritt, dann wollen wir das doch, also will ich das ja auch, dass Fußballer grundsätzlich sagen, wenn offensichtliche Fehlentscheidungen passieren, ey, sorry, war nicht, ne? Also, und deswegen, ist jegliches Lob an dieser Stelle vollkommen berechtigt. Es war mutig von Aitekin zu fragen. Es war mutig von Gregoritsch, das in der Kommunikation so zu erklären, wie er es erklärt hat. Es war schade, dass der HSV diese ausgestreckte Hand dann später nicht genommen hat und beim Elfmeter auch gesagt hat, es war nichts. Ey, Leute, wir halten jetzt die Fresse. Also das kann man genauso dann auch sagen wie wie der Hamburger Trainer das auf der Pressekonferenz dann danach gesagt hat. Also das war drüber, ne? So, also da hat man ein leises Sorry dann schon durchgehört, nehm ich so wahr. Ja, ich meine, dann war das ein banales 1-1 in der Bundesliga, was aber als Zeichen für mehr Miteinander und ich sag mal, als Zeichen für die Integrität des Spiels dienen sollte, die eben auch in der Spielerhand liegt und im fernen Miteinander liegt. So, und jetzt nehmen wir doch mal was Positives dann aus dieser, sag mal, dürren FCA-Strecke der letzten Spiele dann heraus. Freitag geht's schon weiter, zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, also ich meine, gegen manche Gegner gewinnt man ja doppelt gerne. Hoffenheim wäre dann mal wieder so einer. Die Partien wären nicht einfacher. Danach kommt Leverkusen und Frankfurt. Also das heißt, der FCA hat jetzt sowieso weiterhin eine schwere Strecke vor sich. Hoffenheim zu Hause am Freitagabend wäre eigentlich mal ein gutes Ding, um da wieder ein Zeichen für sich zu setzen. Ich glaube, viel wird darauf ankommen, wie man das Personalpuzzle löst. Man hat mit Hoffenheim noch eine Rechnung offen. Man hat in der Hinrunde unter Sandro Wagner noch, ist man in Hoffenheim ordentlich geklatscht worden, weil man einfach voll in die Stärken von Hoffenheim gespielt hat. Ich hoffe, man hat daraus gelernt. Da gibt es deutlich ein Zeichen zu setzen, dass was besser geworden ist. Trainerfrage für die neue Saison weiterhin ungeklärt. Ja. Schauen wir doch mal, was die Woche bringt. Ich wünsche euch was und lasst euch gut.